Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Donnerstag, dem 3. Oktober. Heute mit folgenden Schlagzeilen. So viele Frauen wie noch nie kandidieren dieses Jahr für den National- und Ständerat. Doch gerade auf dem Land sind die Hürden für Frauen immer noch sehr groß, um sich politisch zu engagieren.
Gerade Bäuerinnen arbeiten ja auch im Hintergrund und ihre Arbeit wird nicht so sehr gesehen oder anerkannt.
Dann die ersten queer-feministischen Theater- und Performance-Tage in Bern, Oh Body, wollen den öffentlichen Diskurs über Freiheit und Gleichberechtigung ankurbeln.
Body Positivity, ja, aber wo denn, wann denn, wie mache ich, lerne ich, lebe ich das denn?
Und zum Schluss?
Ob ich selber gut lügen kann oder nicht gut lügen kann, das erübrigt sich darauf, hier eine Antwort zu geben, weil man ja eh nicht weiß, ob diese Antwort dann stimmt, ob ich in diesem Moment lüge oder nicht.
Lügengebilde errichten und sich selber darin verlieren. Das verhandelt der Berner Schriftsteller Giuliano Musio in seinem neuen Roman Wirbellos. Heute Abend ist Buchtaufe im Café Kairo. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Salim Staubli.
Eine grüne Lunge auf dem Berner Gaswerkareal anstelle von neuen Wohnungen. Das fordern nicht etwa die Grünen oder die SP, sondern überraschenderweise die SVP. Das berichtet die Tageszeitung Der Bund. Bislang sah die Berner Stadtregierung vor, auf dem Areal ein Quartier mit bis zu 500 Wohnungen entstehen zu lassen. Das rot-grüne Vorhaben ist der SVP jedoch bereits seit längerem ein Dorn im Auge, weshalb sie nun einen entsprechenden Vorstoß eingereicht hat. Dieser sieht vor, auf die Überbauung zu verzichten und auf dem Gaswerkareal stattdessen einen neuen Stadtpark zu errichten. Auch wenn die Idee kaum Chancen hat, durchzukommen, so wird sie die Debatte über die Zukunft des Areals nochmals gehörig aufmischen. Bereits festgelegt ist hingegen, dass die Stadt Bern für den Kauf des Areals rund 31 Millionen Franken an die EWB zahlen wird. Bis Ende Jahr soll demnach auch das Stadtparlament darüber entschieden haben. Die jurassische Gemeinde Moutier möchte im Juni 2020 erneut über seine Kantonszugehörigkeit abstimmen lassen. Dies gab Gemeindepräsident Marcel Winisdörfer gestern vor den Medien bekannt. Bei der ersten Abstimmung vor 2 Jahren hatten sich die Stimmberechtigten für einen Wechsel in den Kanton Jura ausgesprochen. Wegen zahlreichen Unregelmäßigkeiten wurde die Abstimmung vom Berner Verwaltungsgericht jedoch für ungültig erklärt. Laut dem Gemeinderat soll die erneute Abstimmung im kommenden Juni nun Klarheit schaffen. Die Volksinitiative für einen 4-wöchigen Vaterschaftsurlaub kommt definitiv nicht vors Volk. Nachdem sich das Parlament in der Herbstsession für einen 2-wöchigen Vaterschaftsurlaub ausgesprochen hatte, zogen die Initianten ihr Volksbegehren gestern zurück. Laut dem Initiativkomitee soll stattdessen der Weg freigemacht werden für eine Diskussion über die sogenannte Elternzeit. Die Volksinitiative für einen 4-wöchigen Vaterschaftsurlaub war ursprünglich von 4 Dachverbänden und über 160 Organisationen eingereicht worden, darunter auch Travail Suisse und Allianz F. Die nun vom Parlament beschlossenen 2 Wochen Vaterschaftsurlaub sind für das Initiativkomitee eigentlich nur eine Minimallösung. Das Komitee zeigt sich jedoch erfreut, dass ihre Initiative darüber hinaus eine gesellschaftliche Diskussion über Elternzeit, Rollenverteilung und die Familienpolitik lancierte. Ins Ausland. In Deutschland ist ein ehemaliger Politiker der rechtsextremen NPD zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das berichtet die Wochenzeitung Die Zeit. Dem 32-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, vor 5 Jahren einen Brandanschlag auf eine geplante Asylunterkunft verübt zu haben. Die Taten seien Ausdruck einer menschenverachtenden, fremdenfeindlichen Gesinnung, sagte der Vorsitzende Richter am Potsdamer Landgericht in der Urteilsbegründung. In Frankreich protestieren derzeit tausende Polizisten für bessere Arbeitsbedingungen. Weil die französischen Sicherheitskräfte durch die Gelbwestenbewegung massiv unter Druck gerieten, kam es während den vergangenen Monaten zu zahlreichen Suiziden. Wie der Radionachrichtensender France Info berichtete, nahmen sich seit Jahresbeginn etwa 50 Polizisten in Frankreich das Leben. Gleich mehrere Gewerkschaften haben daher zu einem Marsch der Wut in der französischen Hauptstadt aufgerufen. Das Innenministerium will nun das Budget erhöhen, um die Arbeitsbedingungen der Polizisten maßgeblich zu verbessern. In der Nacht auf heute hat die irakische Regierung eine Ausgangssperre über der Hauptstadt Bagdad verhängt. Sie reagiert damit auf die seit Tagen anhaltenden Proteste in verschiedenen irakischen Städten. In mehreren Teilen der Stadt hatten gestern erneut tausende Menschen gegen Korruption und politischen Stillstand demonstriert. Bei teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei kamen bislang mehrere Personen ums Leben, mindestens 200 weitere wurden verletzt. Regierungschef Abdelmadi kündete an, dass eine Aufhebung der Sperre derzeit nicht vorgesehen sei. Und damit noch zum Wetter. Morgen Freitag ist es oft bewölkt und ziemlich regnerisch bei Höchstwerten von rund 13 Grad. Auch am Wochenende erwartet uns zunächst eher trübes Wetter, danach ist es abwechslungsweise mal sonnig, mal wolkig, bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad.
Rabe Info.
So viele Frauen wie noch nie kandidieren dieses Jahr für den Nationalrat. Insgesamt über 40% auf den verschiedenen Listen. Allerdings bis heute nur auf dem Papier, denn im National- und Ständerat sind Frauen nach wie vor deutlich untervertreten. Bei den Wahlen vom 20. Oktober soll sich das ändern. Dazu beitragen will die Kampagne des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands, die landesweit Kandidatinnen aus den unterschiedlichsten Parteien in ihrem Wahlkampf unterstützt. Sie will erreichen, dass sich künftig noch mehr Frauen getrauen, sich politisch zu engagieren, sagt Christine Badertscher, Mitglied des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes und Vizepräsidentin der Grünen Kanton Bern. Salim Staubli wollte von ihr wissen, weshalb der Frauenanteil im Nationalen Ständerat noch immer so tief ist.
Ich denke, generell ist es noch schwierig zu sagen, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass die Frauen generell eben weniger Mut haben, sich öffentlich quasi zur Verfügung zu stellen für ein solches Amt, sich vielleicht das auch weniger zutrauen als die Männer und dadurch halt am Schluss dann weniger gewählt werden. Aber es ist wirklich schwierig zu sagen, ob es nur daran liegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Frauen konsequenter Frauen wählen sollten. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, das zu ändern.
Nun geht es ja immerhin ein wenig in die richtige Richtung. Für die Wahlen vom 20. Oktober kandidieren mehr als 40% Frauen für den Nationalrat. Reicht diese Massnahme alleine bereits aus, um den Frauenanteil im Parlament zu erhöhen? Oder kommt es Ihrer Meinung nach noch auf andere Faktoren an?
Ja, es kommt sicher noch auf andere Faktoren an. Zumal sind 40% schon mal gut, aber es ist immer noch nicht die Hälfte, was eigentlich die Bevölkerung ausmachen würde. Und eben sehr wichtig wäre, dass die Frauen dann wirklich auch die Frauen wählen und sicher auch, dass die Parteien die Frauen auch etwas mehr pushen. Und es kommt ja auch immer darauf an, welche Köpfe dann was in den Vordergrund gestellt werden. Und das ist sicher auch nicht in allen Parteien gleich. Eben wer da quasi als Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten gestellt werden, auf das kommt es auch noch an. Und eben wie sehr sich die Frauen auch dann engagieren im Wahlkampf, das sicher auch, ja, eben ob sie sich wagen, auch sich halt in den Vordergrund zu stellen.
Werfen wir noch einen Blick aufs Land oder die Landwirtschaft. Würden Sie sagen, Bäuerinnen und Landfrauen brauchen mehr Überwindung oder Mut als Frauen aus anderen Berufen oder aus Städten, um sich politisch zu engagieren? Und wenn ja, weshalb?
Ja, vielleicht hat das etwas damit zu tun, eben mit diesem Verständnis auch, sich nicht exponieren zu wollen und sich nicht in den Vordergrund stellen zu wollen. Gerade Bäuerinnen arbeiten ja auch auch im Hintergrund und ihre Arbeit wird nicht so sehr gesehen oder anerkannt. Und das hat dann vielleicht auch mit der Politik etwas zu tun, dass sie sich weniger in den Vordergrund stellen wollen. Aber ich denke, das Problem ist wirklich generell bei den Frauen. Ich sehe da eigentlich nicht so einen großen Unterschied. Und eben jetzt, dass die Bäuerinnen mit dem Bäuerinnen-Landfrauenverband wirklich gepusht werden, dass sie dort wirklich sehr viel investiert haben, den Verband, um die Bäuerinnen und Landfrauen zu fördern, das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Und ich hoffe, das nützt jetzt auch etwas, dass eben diese Frauen auch etwas mehr gesehen werden.
Was müsste sich noch verändern, damit Frauen auf dem Land nicht nur genügend Mut, sondern unter Umständen auch mehr zeitliche Kapazitäten haben, um sich politisch zu engagieren?
Ja, das ist natürlich auch eine sehr gute Frage. Dort ist sicher auch immer noch die ganze Care-Arbeit, die oft halt von den Frauen gratis geleistet wird und sie dort vielleicht weniger Zeit haben oder sich die Zeit nicht nehmen wollen auch und denken, ja, sie müssen doch bei den Kindern sein, was vielleicht die Männer etwas weniger denken, dass sie das müssen. Dort ist sicher noch sehr viel Arbeit nötig, Arbeit für die Gleichstellung, Kinderbetreuung und so weiter, damit wirklich die Frauen auch diese Kapazität überhaupt haben.
Noch immer werden fast 95% aller Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz von Männern geführt. Woran liegt das und gibt es politische Maßnahmen, die dabei helfen könnten, dass künftig mehr Frauen einen Betrieb führen?
Auch eine gute Frage. Es ist so, das stimmt mit diesen 95%, aber man sieht doch einen recht schnellen Anstieg von Frauen, die einen Betrieb übernehmen. Es ist jetzt mittlerweile ein bisschen, kann das schon als normal angesehen werden, was noch vor ein paar Jahren völlig nicht in die Frage gekommen wäre. Also wenn ein Betrieb nur Töchter waren, haben sie immer so gesagt, sie haben nur Töchter in Anführungszeichen. Das hat sich, und da ist klar, ja, da gibt es keine Nachfolge. Und jetzt ist eben auf Betrieben, wo eben nur, also ja, Töchter sind, dass es auch eben Frauen den Betrieb übernehmen, das gibt es jetzt, je mehr und mehr. Und jetzt denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass diese Frauen dann eine Vorbildfunktion haben. Und man sieht, ah doch, es kann auch eine Frau einen Betrieb übernehmen. Und denke, das ist fast wichtiger als eine politische Forderung. Da wüsste ich jetzt gerade nicht, was man da generell machen könnte. Ich denke, es ist wirklich, dass der gesellschaftliche Wandel ist dort viel entscheidender, eben dass es normal wird, dass auch die Frauen den Betrieb übernehmen und diese das auch machen und wie als Vorbild funktionieren. Das ist wahrscheinlich die beste Maßnahme.
Unterscheiden sich die Interessen von Bäuerinnen und Landfrauen, um politisch aktiv zu werden, von denjenigen ihrer männlichen Berufskollegen? Oder sind die Motive, in die Politik zu gehen, bei Frauen und Männern auf dem Land eigentlich dieselben?
Ich denke schon nicht gerade. Es gibt sicher viele Sachen, die ähnlich sind. Eben der Einsatz für eine Landwirtschaft in der Region, für bessere Produktpreise, für besseren Kulturlandschutz, all die Sachen sind sicher sehr ähnliche Forderungen, aber dann gibt es halt schon spezifische Forderungen von den Frauen, eben gerade die bessere Anerkennung der Care-Arbeit oder im Moment sehr aktuell die soziale Absicherung der Bäuerinnen, dass halt wirklich man jetzt merkt, dass das ein Anliegen wirklich der Frauen ist und bei den Männern vielleicht weniger groß ist. Dort gibt es dann schon Unterschiede, aber ich denke im Großen und Ganzen sind die Themen sich ähnlich und dann spezifische einfach so Gleichstellungsthemen, die dann halt wirklich bei den Frauen wichtiger sind.
Christine Badertscher ist Mitglied des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes und Vizepräsidentin der Grünen Kanton Bern. Bevor wir uns Oh Body widmen, den ersten queer-feministischen Theater- und Performance-Tagen in Bern, gibt's hier She Diamond mit I Am Her.
If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too. There's an outcast in everybody's life, and I am her. There's a shadow in everybody's front door, and I am her. There's a dark cloud in everybody's sunlight, and I am her.
and problems that I go through. Sometimes I can't sleep at night. If I hide my face, heaven forbid, it wouldn't be the worst thing that I ever did. It's a hell of a world that we're living in. James 2:10, a sin is a sin. Don't look at me immediately and whisper behind my back thinking I'm naive. It's my southern hospitality. Tolerates more abuse than even I can believe. There's an outcast in everybody's life, and I am her. There's a dark cloud in everybody's sunlight, and I am her. Stench. The aroma lingers on generations I've known. And it ironic, the smarter we get, the less we understand about the simplest shit. I am shamed, she is me. We get down with our bad selves figuratively. Don't care too much what other people say. I get along swell by my goddamn self. Never ask for no one's philosophy. It's obvious the proud of me. Yeah, yeah. Yeah, yeah. There's an outcast in everybody's life, and I am her. There's a dark cloud in everybody's sunlight, and I am her.
Radioinfo. Kultur. Oh Body heißen die ersten queer-feministischen Theater- und Performance-Tage in Bern. Sie verhandeln Körper, Geschlechterrollen und die weibliche Sexualität auf verschiedenen Ebenen. Theaterstücke und Performances, Inputs, Workshops und mehrere Filme bieten Raum für Diskussionen, neue Blickwinkel und freie Gedanken zum Körperbild und dem Feminismus der Gegenwart. Zoe Kammermann berichtet.
Die freischaffende Autorin, Performerin und Regisseurin Julia Henny arbeitet seit längerem an und mit feministischen Themen. Sie hat das Editorial für Oh Body geschrieben. Der Körper sei in der ganzen Geschlechterdebatte sozusagen der Battlefield. Deshalb sei es so wichtig, endlich offen über Körperbilder zu sprechen, sagt sie.
Ich glaube, es ist höchste Zeit, gerade über den weiblichen oder den queeren Körper zu reden, weil das einfach was war, was sehr lange in der Gesellschaft nicht vorkam. Auch heute noch irgendwie nicht vorkommt in Schulbüchern, irgendwie das weibliche Geschlechtsteil nicht richtig abgebildet ist, diese ganzen Dinge. Da gibt es, glaube ich, dringenden Nachholbedarf. Und ich glaube, das Theater sollte oder kann, hat halt die Möglichkeit, so einen Gesprächsraum zu eröffnen. Das ist irgendwie eine Chance und, glaube ich, auch eine, würde ich schon auch sagen, eine Verantwortung vom Theater.
Das Theater als Mittel zum offenen Diskurs über Tabus, Stereotypen und Vorurteile. Das Theater auch als Ort der Provokation. So lädt das queer-feministische Performance-Kollektiv Enrique Iglesias dazu ein, im Rahmen ihrer Performance eigene Live-Pornofilm-Skizzen zu entwickeln, sowohl theoretisch als auch praktisch. Dabei hinterfragt das Kollektiv so manches. Warum ist in der heutigen hochsexualisierten Welt vor allem die weibliche Sexualität immer noch so stark von Schuld, Scham und Schweigen geprägt? Wer weiß, wie eine Klitoris aussieht und wer darf im Patriarchat Objekt und wer Subjekt sein? Fragen über Fragen. Vielleicht wird der eine oder die andere in Oh Body ja Antworten finden.
Man hat ja immer als Theatermacherin die Hoffnung, dass sozusagen das, was man fühlt oder sieht in der Welt und wo man denkt, da muss man drüber reden, dass das halt auch für die anderen Leute so ist, also fürs Publikum. Und das hat sich für mich sehr bestätigt in diesen Arbeiten, dass da einfach sehr viele Leute kommen und sagen, hey, yes, endlich redet man darüber, oder ich fühle mich mega angesprochen, weil ich das irgendwie kenne und weil ich auch verwirrt bin oder weil ich auch Fragen dazu habe.
Julia Henny spricht auch die politische Dimension an. Die Vorstellungen von Körperbilder einer jeweiligen Epoche sind sehr eng verbunden mit gesellschaftlichen Konzepten von Liebe und Sexualität. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der es möglich ist, gegebene Vorstellungen zu hinterfragen. Mit dem Kampf um Gleichberechtigung aller Geschlechter stehen wir an einem Punkt, an dem wir die Geschichte neu schreiben können, sagt sie. Den eigenen Körper so anzunehmen, wie er ist, fällt sehr vielen Menschen schwer.
Ich lerne Mathe, ich lerne Geografie in der Schule, aber ich lerne eigentlich nirgendwo über meinen Körper zu reden, über meine Sexualität zu sprechen und irgendwie mich selbst zu lieben oder Strategien zu kennenzulernen. Wie macht man das? Wie kann man das schaffen, dass man sich selber gut findet und annimmt, wie man ist so?
Ja, wie macht man das? Julia Henny hat den Text vorgelesen, den sie für Oh Body geschrieben hat.
Dein Körper gehört dir. Okay, cool, endlich. Own it. Ja, voll. Weil du darfst jetzt sein, wer du sein willst, weißt? Ja, wirklich? Dann will ich mal in Ruhe überlegen, wie ich... Sei einfach du selbst, das ist alles. Okay. Love yourself and the rest will follow. Ja, ich weiß, aber... Body positivity, ja, aber... Wo denn, wann denn, wie mache ich, lerne ich, lebe ich das denn? Endlich Zeit und Raum für den eigenen Körper. Ihn sehen, entdecken, verstehen. Seine Kraft, seine Lust und ja, auch seine Grenzen. Auf dass sie endlich alle erblühen, die Körper in all ihren Farben und Facetten und Möglichkeiten. Auf dass sie zu kräftigen Felsen wachsen, zu fetten Frühlingswurzeln, zu großen, gemütlichen Häusern und zu leuchtenden Sternen am weiten, weiten Horizont. Auf dass sie nicht mehr zu übersehen oder wegzudenken sind. Alle, alle, alle. My body is a wonderland. Your body is a wonderland. Everybody is a wonderland. Join.
Die queer-feministischen Theater- und Performance-Tage Oh Body sind eine Zusammenarbeit des Schlachthauses Bern mit dem Frauenraum und dem queer-feministischen Kino der Reitschule sowie der Dampfzentrale. Sie dauern bis und mit übernächsten Sonntag, den 13. Oktober. Am letzten Abend, am 13. Oktober, führt Julia Henny im Schlachthaustheater als Gastgeberin durch den Abend.
Radio-Info. Kultur.
Man stelle sich vor, hinter dem Bundeshaus erstreckt sich das weite blaue Mittelmeer. In der Matte gibt's einen Hafen und einen Sandstrand, darüber kreisen Möwen. Alles, was daran erinnert, dass da einst noch mehr war, ist das Kirchenfeldinselchen, das mit seinem Leuchtturm aus den Meereswellen ragt. Eine Lüge? Vielleicht. In seinem zweiten Roman «Wirbellos» verhandelt der Berner Schriftsteller Giuliano Musio Themen wie Lügen und das Zusammenfallen von Lügengebilden, Themen wie Schuld und die Tilgung von Schuld. Dafür verlegt Musio Bern ans Meer und schafft einen nicht wirklich sympathischen Protagonisten. Warum das so ist und warum Musio seinen Roman «Wirbellos» nach Tieren ohne Rückgrat benannt hat, erklärte im Gespräch mit Gisela Feutz.
«Wirbellos» handelt von den Themen Lügen und Nicht-Lügen können und die Feigheit spielt auch eine grosse Rolle. Die Hauptfigur ist der 22-jährige Martin, der als Kind nicht lügen konnte, dann in der Jugend das Lügen durch ein Unglück quasi erlernt hat und es jetzt übertreibt, also er ist quasi ins andere Extrem gefallen und baut ein Lügengebilde auf, aus dem er nicht mehr wieder rauskommt.
Dein Roman heißt «Wirbellos». Wirbellose Tiere sind Tiere ohne Rückgrat, also zum Beispiel Spinnen oder Quallen. Die kommen ja immer wieder in irgendeiner Form in deinem Roman auch vor. Was ist denn deine Faszination für diese Tiere?
Ich habe mich immer schon für Insekten interessiert, weil das auf einem ganz kleinen Raum eine riesengroße Welt ist, eine riesengroße Geschichte, die nie zu Ende erzählt ist. Man entdeckt jeden Tag neue Tiere, ohne dass man irgendwo hinreisen muss, direkt vor der Haustür. Und da ich ja eben in dem Roman auch das Thema Feigheit behandle, Rückgratlosigkeit, Wirbellosigkeit, habe ich diese Verbindung gezogen und gemerkt, dass das eigentlich recht gut zusammenpasst als Motiv.
Lügengebilde spielen ja eine wichtige Rolle in deinem Roman, sich eine neue Welt auszudenken oder sich selber eine neue Biografie zu erschaffen, wie das dein Protagonist tut. Was ist denn deine Beziehung zum Lügen?
Das Lügen und das Nicht-Lügen können, das ist in meinem Leben, war das immer ein wichtiges Thema, das kommt auch schon in ganz frühen Texten vor, deshalb habe ich es in unpublizierten Texten, deshalb habe ich es jetzt hier auch wieder aufgenommen. Und ob ich selber gut lügen kann oder nicht gut lügen kann, ich finde eigentlich, das erübrigt sich darauf, hier eine Antwort zu geben, weil man ja eh nicht weiß, ob diese Antwort dann stimmt, ob ich in diesem Moment lüge oder nicht. Deshalb möchte ich das eigentlich gern die anderen entscheiden lassen.
Schon in deinem ersten Roman «Scheinwerfen» steht eine Familie im Zentrum. Dieses Mal gewährst du wieder Einblick in eine Familiengeschichte. Sind denn Familiengebilde einfach gut geeignet, um daran universelle Themen abzuhandeln?
Ich bin dieser Frage selber noch auf der Spur. Also für mich ist der Familienroman ist die Form, wo ich mich am wohlsten fühle. Und warum das genau so ist, weiß ich selber noch nicht genau. Das ist der Ort, wo ich was erzählen möchte und wo ich das Gefühl habe, dass ich was erzählen habe. Vielleicht muss ich das auch gar nicht tiefer ergründen.
Im Vergleich zu deinem ersten Roman, der ja phasenweise sehr lustig daherkam, ist nun Wirbellos eine eher grimmige Angelegenheit. Martin Schwamm, der Protagonist, ist nicht sehr sympathisch. Warum denn dieser Wechsel im Ton?
Also es sind zum einen natürlich einfach andere Figuren. Andere Figuren erzeugen andere Stimmungen, aber es hatte auch viel mit den Grundvoraussetzungen zu tun, unter denen ich geschrieben habe. Bei Scheinwerfen sah ich mich als Schriftsteller eigentlich gescheitert, währenddem ich es geschrieben habe, und ich war auch nicht sicher, ob ich das Buch überhaupt veröffentlichen kann. Und da ging ich dann natürlich sehr experimentell dran, auch etwas trotzig. Alles wurde ein bisschen wilder, ein bisschen lauter. Und bei Wirbellos hatte ich von Anfang an die Zusicherung, ich kann das veröffentlichen. Und das war für mich was ganz anderes. Ich habe ruhiger geschrieben, ich hatte das Gefühl, mehr in die Tiefe zu gehen, und da kommen dann natürlich auch andere Themen mit einer anderen Sprache.
In Wirbellos liegt Bern am Meer. Ein Traum von Giuliano Musio.
Ja, das kann man schon so sagen. Also mir hat das schon auch Spaß gemacht, mir vorzustellen, dass Bern am Meer liegt. Ich habe ja das Meer nicht nur positiv dargestellt, und es bietet sich als Schauplatz natürlich an, weil das Lügenthema dann quasi schon im Roman angelegt ist. Aber natürlich ist auch ein bisschen eine Sehnsucht vorhanden, wenn man sich vorstellt, Bern würde am Meer liegen.
Wie Giuliano Musio Bern ans Meer verlegt, kann man heute Abend im Café Kairo live mitverfolgen. Dort liest er seinen neuen Roman «Wirbellos». Alle weiteren Infos gibt's auf unserer Website info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Das nächste Info gibt's morgen wieder um 11 Uhr. An dieser Sendung mitgewirkt haben Gisela Feutz, Salim Staubli und Zoe Kammermann. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmer Alt. Ich wünsche dir guten Tag. Bleib dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.